Sie hören eine Veranstaltung der Leipziger Buchmesse. Für die Inhalte ist die Leipziger Buchmesse nicht verantwortlich. Viel Spaß beim Hören.
Und der Spur folgen der elektrischen Beleuchtung. Zu Hause. Wo ein durchbohrtes Bügeleisen zur Hand ist, 4 Kleiderbügel. Bevölkern. Dann die Bräuche lernen. Angehen, erlöschen, sich farbig kleiden. Die Augen heben, sich umsehen. Aschenbecher, Glas, Bettwäsche. Jetzt am Leben sein, trotz allem. Kräfte sammeln, weil ich mich heute schon so oft in künftigen Zeiten verloren habe. Generationen zum nächsten Universum lenken. Möglichkeiten aufrechterhalten. Angelehnt sein, den Kopf dorthin legen, den Kopf wohin legen, Anleitungen, an hohe Kissen kommen, sich zudecken, wie Nervenseile vibrieren dem Fließen kalten Wasser, Sonne in offene Wunden gießen, Tumulte gerne, aber Süße der Morgenröte, unter Umständen, überwältigendes Bild von kleinen Plätzen, die sich als Wiese träumen nach den Füßen. Machen wir jetzt.
Ich danke sehr herzlich allen Autoren, der Übersetzerin und Dolmetscherin. Leider gibt es bei Leipzig Liest auf der Buchmesse im Forum International und in anderen Foren keine Chance, die Zeit zu überziehen, ohne total unfair zu sein. Deshalb der Hinweis, drüben am Stand Portugal, da drüben können Sie die Bücher kaufen. Sie können mit den Autoren reden. Und da Sie natürlich noch nicht genug haben, können Sie heute Abend ins Café Tunichgut kommen, 20 Uhr, Kolonnadenstraße 5. Da werden die Autoren noch mal lesen. Das wird ein großer Abend mit anderen, weiteren Autoren. Ich hoffe, wir haben Sie angeregt, Gedichte zu lesen. Und wenn, dann lesen Sie sie laut. Lesen, sagt Fernando Pessoa, heißt träumen durch die Hand eines anderen. Träumen Sie also gut und oft und viel. Vielen Dank.
Sprichst du auf der Uni?
Es kommt halt auch die Fragen an. Die
Einen schönen guten Morgen und herzlich willkommen hier im Übersetzerzentrum. Heute erwarten Sie und uns vier sehr spannende Veranstaltungen. Die erste dieser vier Veranstaltungen trägt den Titel Die Welt im Rücken, ein Erfahrungsaustausch über das Übersetzen deutscher Literatur. Fünf Teilnehmer des internationalen Übersetzertreffens, das gerade stattgefunden hat und noch immer stattfindet, unterhalten sich mit Jürgen Jakob Becker, dem Geschäftsführer des Deutschen Übersetzerfonds, der zudem als stellvertretender Geschäftsleiter des Literarischen Kolloquiums Berlin den Schwerpunkt Übersetzerförderung betreut. Co-Veranstalter dieser Veranstaltung sind das Literarische Kolloquium Berlin, die Robert-Bosch-Stiftung, die Stiftung Pro Helvetia, das Goethe-Institut und die S-Fischer-Stiftung. Ihnen allen sei herzlich gedankt und ich übergebe noch ganz kurz das Wort an Anna Dorothea Grass von der Robert-Bosch-Stiftung.
Ja, vielen Dank. Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Übersetzerinnen und Übersetzer. Ich freue mich sehr, Sie im Namen der Robert-Bosch-Stiftung zur Podiumsdiskussion des diesjährigen internationalen Übersetzertreffens begrüßen zu dürfen. Die Förderung der Robert-Bosch-Stiftung geht vom Vermächtnis Robert Boschs aus, der sich schon vor 100 Jahren für die Völkerverständigung einsetzte und diese als Grundvoraussetzung für ein friedliches Zusammenleben betrachtete. Und auch unsere Übersetzerförderung findet heute im Zeichen der Völkerverständigung statt, da wir Übersetzerinnen und Übersetzer als zentrale Mittler zwischen den Kulturen betrachten. Sie transportieren Literatur von einem Sprachraum in einen anderen und ermöglichen uns dadurch erst den Genuss von fremdsprachiger Literatur. Gleichzeitig öffnen wir uns mit der Lektüre für andere Blickwinkel, stellen unsere gewohnte Perspektive auf die Welt zurück, fühlen und denken uns in andere hinein und tauchen ab in andere Lebenswelten. Okay. Genau, und diese Vermittlung der Übersetzerinnen und Übersetzer lässt das Fremde, aber auch das nur vermeintlich Fremde näher rücken. Wir können unverhoffte Gemeinsamkeiten erkennen und damit wird die Basis für eine nachhaltige Verständigung gelegt. Das ist jedoch nur eine Ebene des Dialogs, die das internationale Übersetzertreffen fördert. Es unterstützt auch den fachlichen Austausch. Und seit 2004 schafft das Literarische Kolloquium jährlich einen Schutz und Freiraum für Übersetzerinnen und Übersetzer aus der ganzen Welt, die die neuesten Tendenzen der deutschsprachigen Gegenwartsliteratur kennenlernen können und in einen Austausch treten können. Sowohl über Literatur als auch über ihre jeweiligen Lebens- und Arbeitsbedingungen. Und mit diesem Austausch geht hoffentlich auch eine Vernetzung einher, die euch, liebe Teilnehmerinnen und Teilnehmer des diesjährigen Treffens, neben all den Büchern und Anregungen hoffentlich über diese Woche hinaus erhalten bleibt. Und ein weiterer wichtiger Bestandteil des Austauschs ist der Besuch der Leipziger Buchmesse. Hier könnt ihr eintauchen in den deutschen Literaturbetrieb und ihr könnt eure Kunst des Übersetzens auf diesem Podium präsentieren. Ich möchte unserem Partner, dem Literarischen Kolloquium, Jürgen Jakob Becker und dieses Jahr begleitet von Vika Sukaljenko, ganz herzlich für die auch in diesem Jahr wunderbare Organisation und Durchführung des Treffens danken. Und ein weiterer großer Dank geht auch an unsere Partner vom Goethe-Institut, der S-Fischer-Stiftung und Pro Helvetia. Ja, nun gehört das Podium den Übersetzerinnen und Übersetzern und ihrer Diskussion. Ich wünsche Ihnen allen eine schöne Veranstaltung.
Ja, vielen Dank, Anna Dorothea Grass. Hochlebe die Bosch-Stiftung, hochleben alle, die uns gefördert haben. Fünf Übersetzerinnen und Übersetzer haben sich von 30, insgesamt 30 Teilnehmern unseres Treffens, haben sich hier auf dem Podium versammelt. Das sind von rechts nach links Lidia Nádori aus Budapest, Isabella Amico Dimiane aus Turin, Madeleine Stratford. Jetzt weiß ich die Stadt nicht. Du kommst aus Kanada. Wie heißt deine Stadt?
Gatineau.
Gatineau. Harel Kain aus Jerusalem und Mustafa Özdemir aus Kars. Das liegt in der Türkei, ganz weit rechts oben an der armenischen Grenze. Wir wollen ein bisschen sprechen über das Übersetzen, literarische Übersetzen in diesen jeweiligen Ländern, über das Übersetzen insbesondere der deutschsprachigen Literatur, über das, was wir jetzt in den letzten Tagen so gesehen, gehört, erlebt haben. und fangen vielleicht mal mit Lydia an. Lydia Nádori, Übersetzerin ins Ungarische. Sie hat Autoren wie Ingo Schulze, Theresia Mora, Robert Walser ins Ungarische übersetzt, selber auch als Autorin, Kinderbücher zum Beispiel geschrieben. Du bist sozusagen eine der wichtigen Übersetzerinnen deutscher Literatur ins Ungarische mittlerweile. Welchen allgemeinen Befund hast du, wenn du sagst, deutsche Literatur in Ungarn, ist das eine Sache, die jetzt immer schwieriger zu vermitteln ist? Hat das zum Beispiel zu tun mit der politischen Situation in deinem Land? Hat die einen Einfluss auf deine Arbeit am Übersetzen?
Also, hallo. Ich freue mich, hier zu sein, und ich wollte nochmal meinen ganz herzlichen Dank auch vielleicht im Namen der anderen Teilnehmer des Übersetzertreffens aussprechen. Wir haben wirklich wunderbare Tage im LCB verbracht, sehr viel gehört, erfahren, sehr viel Inspiration bekommen. Also wirklich nochmal herzlichen Dank an alle, die uns dabei unterstützt haben, und vor allem an Jürgen Becker, der uns begleitet hat und begleitet. Um mal auf die Frage zurückzukommen, man könnte schon meinen, dass die ungarische politische Situation irgendwas zu tun hat damit, was wir machen, dass sie einen Einfluss auf unsere Arbeit ausübt. Das muss ich sagen, dass es nicht so ist. Allerdings ist die deutsche Literatur leider Gottes längst nicht so wichtig für die ungarischen Leser wie vor, sage ich mal, 20, 30 Jahren. Die ungarische Kultur ist war sehr stark geprägt von der deutschsprachigen Kultur, also sprich Monarchie und so weiter und so fort. Das muss ich Ihnen nicht erklären. Aber in den letzten 20 Jahren ist auch ein Prozess hat sich eingestellt, und es dauert, und die Tendenz ist deutlich die, dass eben der anglosächsische Sprachraum auch in Ungarn sehr stark vertreten ist. Und die ungarischen Leser, es gibt ungarische Leser, es wird relativ viel gelesen, glaube ich. Aber sie interessieren sich in allererster Linie, was mich übrigens freut, für die ungarische zeitgenössische Literatur. Also sie steht an der ersten Stelle. Das freut mich eigentlich, wobei ich nicht daran interessiert bin. Dann kommt anglosächsische Literatur, dann ibero-spanische Literatur, skandinavische Literatur und dann irgendwann die deutsche. Gegenwartsliteratur ist wirklich schwer zu vermitteln. Die Verleger tun sich schwer mit deutschsprachiger Literatur. Woran das liegt, das kann ich nicht so richtig einschätzen, ehrlich gesagt. Aber es ist halt so. Ich merke das an den Aufträgen einfach.
Isabella aus Turin. Du bist eine junge Übersetzerin, hast einige Jugendbücher auch übersetzt, aber auch ein Buch von Marie Jalowitsch-Simon untergetaucht. Ein Buch, das auch vorgekommen ist jetzt in den letzten Tagen. Das ist das ein Zeugnis einer Berlinerin, einer jüdischen Berlinerin, die die Kriegsjahre, die 40er Jahre im Versteck in Berlin überlebt hat. Dieses Buch jetzt zum Beispiel, darüber haben wir viel gesprochen. Was interessiert die Italiener daran? Ist es dieses Zeugnis aus dieser dunklen Zeit? Ist das was sozusagen, was man sofort mit Deutschland verbindet?
Ja,
die Bewältigung
Fall.
Der Vergangenheit, all diese Themen? Oder war das was Besonderes?
Ja, das ist also erstmal so. Ich würde mal sagen, ein typisch deutsches Thema. Also wenn man an deutsche Literatur denkt in Italien, dann wird das gleich mit dieser Zeit verbunden. Und also das Buch, insbesondere vermittelt das, also diese Erfahrung, diese Zeit aus einer anderen Perspektive, eben aus einer persönlichen, direkten Perspektive auch die erzählt. Also das ist auch keine Erzählung eigentlich, das ist also einfach, was diese Frau, als sie schon im Krankenhaus war, sie war krank, also am Ende ihres Lebens, und sie hat ihre Erfahrungen von dieser Jahre so erzählt, dem Sohn, und die Geschichte wurde aufgenommen. Und dann hat der Sohn ihre Geschichte dann niedergeschrieben. Und ja, das ist aber eine ganz andere Perspektive, wie gesagt. Es wird so sehr persönlich dargestellt. Und eben, was auch gesagt wurde, es werden Einzelschicksale dargestellt. Und die sind also einfache Leute, also die Leute, die sie eben kennengelernt hat, getroffen hat. Und die waren normale Deutsche und die waren sehr unterschiedlich. Also in dieser Zeit gab es viele verschiedene. Also sie hat Leute gefunden, getroffen, die ihr geholfen hat, andere nicht. Also es war immer, man kann dadurch sehr, also schön unterschiedlich auch diese Leute so auch. Ja.
Ganz wichtig, also ganz dringender Lektüre-Tipp, Marie Jalowitsch-Simon, Untergetaucht, ist vor ein paar Jahren erschienen, mittlerweile auch als Taschenbuch erhältlich. Und wie ist dieses Buch zu dir gekommen? Hast du das gefunden und bist damit zum Verlag gegangen oder kam es umgekehrt?
Leider nicht. Ich hätte das gerne, also ich würde mal gern es schaffen, ein Buch vorzuschlagen, das ich toll finde, aber es ist mir bis jetzt noch nicht gelungen, einfach weil ich also zeitlich vielleicht noch nicht dazu gekommen bin. Man muss Zeit investieren halt. Ja. Aber ich habe den Auftrag vom Verlag bekommen und das Buch wurde zum, ich weiß nicht, wie das auf Deutsch heißt, Gedächtnistag, das ist am 27. Januar.
Also der Auschwitz-Gedächtnistag, ja?
Ja, Gedenktag. Und da hat der Verlag so gerade für den Tag, für dieses Buch ausgewählt, ja.
Wenn du die Zeit hättest, für welche Bücher brennst du? Also gibt es eine bestimmte Tendenz deiner Favoriten oder sind es einfach einzelne Leseeindrücke, die dir einfach spontan zusagen und dann versuchst du, was damit zu machen?
Also mich persönlich interessieren sehr, also gerade junge Autoren mit Migrationshintergrund. Also ich finde die Thematik sehr spannend und sehr aktuell, auch weil es in Italien tatsächlich das Thema Migration sehr, sehr aktuell ist. Und ja, also ich würde mal gern versuchen, also ich würde mal gern übersetzen zum Beispiel den neuen Roman von Olga Krasnova, der sich gerade so mit...
Gott ist nicht schüchtern, so heißt
ja,
der, ne?
Ja, oder Abbas Khidr, wie meine arabische Kollegin, also
wir Deutsche sagen Abbas Kida.
Ja, wir Italiener sagen Abbas Kider, also er auf jeden Fall. Also diese Art Literatur kommt jetzt in Italien, also zumindest was mein Eindruck ist, besonders gut an. Es ist auch nicht die typische deutsche Literatur und umso mehr finde ich das also interessant, dass es nicht immer eine Art von deutscher Literatur, also vielleicht der Durchschnittsleser hat den Eindruck, dass deutsche Literatur immer, also eher schwer ist oder vielleicht auch sogar ein bisschen langweilig, sich immer mit schweren Themen, mit der Nazizeit beschäftigt, aber es ist nicht so. Es gibt, also wir wissen es, also und das würde ich gern vermitteln. Also gerade der Autor Tex Rubinowitz.
Tex Rubinowitz, der Schriftsteller, war bei uns zu Gast beim Übersetzertreffen. Das hat dir gefallen, ja?
Ja, und es ist gerade eine unterhaltende, witzige auch, also nicht nur, aber auch Literatur. Und das würde vielleicht schon ja, dem italienischen Leser einen neuen Eindruck von der deutschen Literatur überhaupt geben.
Schwierig und langweilig ist die deutsche Literatur. Du hast es gehört, Madeleine. Wie ist eure Sicht in Kanada? Gibt es sozusagen dieses Klischee, was es ja eigentlich überall gibt? Das höre ich auch immer wieder. Wie seht ihr das?
In Kanada ist die deutsche Literatur richtig wenig gekannt eigentlich. Sie wird auch nicht unbedingt übersetzt. Bis jetzt wird richtig sehr wenig Fremdliteratur in Kanada übersetzt. Dafür übersetzt Kanada sehr viele kanadische Literatur von einer offiziellen Sprache in die andere. Wir sind aber sehr interessiert.
Deine Sprache ist das Französische.
Ja, ich übersetze öfters ins Französische, aber aus dem Englischen. Ich kann ja auch aus dem Deutschen übersetzen. Ich habe sehr wenige Gelegenheiten dazu. Da ist schon Jugendliteratur dabei. Also die Förderung ist so, dass sie anders ist für Jugendliteratur als für Erwachsenenliteratur. Erwachsenenliteratur wird von dem Canada Arts Council gefördert und Jugendliteratur wird auch privat gefördert. Und deshalb ist es auch ein bisschen anders. Ja, mit Jugendliteratur kann man auch Geld machen.
Madeleine, jetzt nochmal die Situation in Kanada, die ist ja natürlich interessant. Es ist ja sozusagen ein kleiner Markt. Und natürlich die großen Dinge im englischsprachigen Raum spielen sich in den USA und England ab. Die wichtigen Dinge im französischsprachigen Raum eher in Frankreich. Wie kommst du denn überhaupt an Aufträge ran? Also hast du dann mit französischen Verlagen oder mit amerikanischen Verlagen zu tun? Oder gibt es sozusagen kleine Nischenprodukte, die in Kanada gemacht werden und für die arbeitet ihr?
Ja, also wir haben einen kleinen Markt, aber innerhalb Kanadas gibt es doch einen großen Markt. Das heißt, innerhalb Kanadas wird sehr viel verkauft. Was Fremdliteratur angeht, habe ich jetzt fast nur in Frankreich da veröffentlicht, wenn schon, oder in kleinen Zeitschriften innerhalb Kanadas oder in Anthologien. Ich glaube schon, dass wir jetzt mittlerweile die Chance haben, auch in Quebec irgendwas zu machen. Besonders wenn die Sprache umgangssprachlich ist, haben wir da vielleicht eine Chance, irgendwas anders zu übersetzen. Das heißt, dasselbe Buch könnte in Quebec übersetzt werden und auch in Frankreich in zwei ganz verschiedenen Übersetzungen, wenn es um Umgangssprache geht.
Das heißt, ihr habt euch entfernt sozusagen vom Französisch, was in Frankreich geschrieben und gesprochen wird. Würde ein französischer Lektor sagen, oh, das ist eine Kanadierin, Vorsicht, das verstehen unsere Leute nicht mehr.
Es heißt, für die Hochsprache, also für die ganz normalen Standardsprache, gibt es fast keine Unterschiede schriftlich. Also mündlich haben wir schon einen verschiedenen Akzent. Schriftlich gibt es nur einen echten Unterschied, wenn es um Umgangssprache geht. Dann aber ja. Dann, ja.
Du hast Lyrik übersetzt, du hast Jugendliteratur übersetzt. Wenn du jetzt ein paar Wünsche frei hättest, welches Buch oder welche Bücher würdest du sozusagen am liebsten jetzt sofort umsetzen?
Also, ich kenne schon seit langem David Wagner. Ich weiß, dass er irgendwann morgen hier ist auch. Und ich habe schon immer ein Buch von ihm übersetzen wollen. Ich hoffe, dass es irgendwann stattfindet.
Die Herren zu meiner Rechten. Harel Kain aus Jerusalem. Harel hat Franz Rosenzweig, Walter Benjamin, Stefan Zweig übersetzt. Man muss das so rausziehen. Das sind alles Autoren mit einer jüdischen Identität oder zumindest Teilidentität. Ist das so ganz klar dein Interessenprofil?
Vielleicht doch. Also es war nie so geplant, aber so hat es sich entwickelt. Es gibt da nämlich so viele deutsche oder deutschsprachige Autoren mit die eigentlich deutsch-jüdisch. Und die Leserschaft, glaube ich, also das Publikum in Israel sieht sie vielleicht auch als keine fremde Autoren, sondern ja doch so halb von uns. Und es gibt eine ganze Menge aus älteren Zeiten, Schnitzler, Roth, Zweig und viele andere. Das hilft dann mit der Vertretung von deutscher Literatur überhaupt. Aber ich will nicht sagen, dass nur deutsch-jüdische Autoren in Israel gelesen werden aus dem deutschen Sprachraum, sondern auch andere Autoren wie einige Namen, die mir jetzt in den Kopf kommen, das sind dann Hans Fallada, W.G. Sebald und sogar Daniel Kellmann zum Beispiel. Also oft ist das Thema dann doch irgendwie mit der Geschichte verknüpft bei Fallada, bei selber, ja, die Ausgewanderten, das ist auch so mit der jüdischen Geschichte, steht das im Zusammenhang, aber bei Daniel Kellmann zum Beispiel, dann ist das ein ganz gut verkauftes Buch, das also überhaupt eine ganz andere Geschichte erzählt und wird dann doch gut gerne gelesen.
Ein Thema, dem man in Berlin immer wieder begegnet, ist die große Präsenz junger israelischer Autoren oder überhaupt junger Israelis in Berlin. Berlin ist im Moment cool, da geht man hin und das ist auch in Israel sozusagen. Also es gibt einen ziemlich starken Austausch hat das Auswirkungen sozusagen auf das Interesse an dem gegenwärtigen Deutschland?
Ja, ich weiß nicht, ob unbedingt bei der Übersetzung von deutschsprachiger Literatur, sondern mehr, also ich erwarte, oder das ist schon jetzt passiert, dass es kommen Bücher heraus, die von Israelis, die in Berlin wohnen, geschrieben werden, und es bildet sich so eine literare Szene in Berlin auf Hebräisch, also sozusagen eine ausländische Hebräisch, also Exilliteratur sozusagen. Und es erscheint schon eine Zeitschrift auf Hebräisch in Berlin. Mein Freund Gati Goldberg will jetzt einen hebräischen Verlag in Deutschland begründen und so weiter. Also ob das dann die Übersetzung vom Deutschen ins Hebräisch betrifft, das weiß ich nicht. Aber dass mehr und mehr junge Israelis, und zwar Literaten, Intellektuelle und so weiter, nach Berlin auswandern, ist schon fast ein Klischee geworden. Also.
Ja, das ist natürlich eine spannende Entwicklung. Und man sieht Berlin so ein bisschen zurück in die 20er Jahre, wo es ja eine starke russische Präsenz gab, eine große Zahl von jüdischen Autoren oder auch jiddischen Autoren, die auf Jiddisch geschrieben haben. Das ist ja alles eine Tradition, die da auch wieder belebt wird. Und wir im Literarischen Kolloquium, um das auszuplaudern, arbeiten gerade an einem neuen Projekt. Da geht es um die in Berlin lebenden fremdsprachigen Autoren. Es sind viele hundert, die wir verzeichnen wollen auf einer Website literaturport.de und am 15. Juli eine große Veranstaltung dazu machen. 15. Juli im Literarischen Kolloquium. Zu dir, Mustafa Özdemir. Du lebst in Kars.
Stimmt.
Bist dort an der Uni, bist Professor in der Soziologie, wenn ich richtig...
Jetzt gerade Dozent, aber Professor
kommt noch, ja. Du hast Reinhard Koselleck übersetzt, davor allerdings auch die großen Klassiker, Goethe zum Beispiel.
Stimmt.
Wo sind deine Interessen derzeit?
Derzeit sind meine Interessen eigentlich in der zeitgenössischen deutschen Literatur, hauptsächlich der Anne Weber gewidmet. Denn sie schreibt in zwei Sprachen, Deutsch und Französisch. Aber zuvor, ich habe mit den klassischen Autoren angefangen, das heißt mit Goethe zum Übersetzen ins Türkische. Das war dann Die Leiden des Jürgen Werthers. Danach kam Faust und Wahlverwandtschaften. Danach hatte ich dann etwas zu tun mit Koselleck. Das waren dann seine Werke über Begriffsgeschichten. Er war ja ein Professor für Begriffsgeschichte. Das war ein Auftrag von einem Verlag. Und ich war wahrscheinlich der Erste in der Türkei, der Koselleck ins Türkische übersetzt hat. Und nach mir kam Interesse auf Koselleck, und es wurden dann ein paar Werke nochmal von ihm ins Türkische übersetzt. Kritik und Krise zum Beispiel. Und da habe ich mal Pause gemacht wegen meinem Studium und wegen meiner Dozentenzeit an der Uni. Und dann kamen wieder Aufträge für Wiederübersetzung ins Türkische von Kafka. Es läuft noch, einer ist schon übersetzt, das Schloss. Das ist letztes Jahr erschienen im Türkischen. Es war eine Wiederübersetzung, aber Kafka wird sehr viel gelesen in der Türkei. Nicht nur Kafka, sondern auch wieder die Klassiker zu nennen. Hesse, Thomas Bernhard, Thomas Mann. Und dann kam wieder ein Buch von Herrn Reinhard Koselleck, und der wird dann demnächst erscheinen, das ist schon fertig. Und ich habe gesehen, dass wir im Kollegium mit der Schriftstellerin dann Anne Weber gesprochen haben, und da kam mir wieder die Interesse an Anne Weber, und ich habe auch mit dem Verlag dann ein Gespräch gehabt, und ich weiß nicht, ob die Rechte jetzt irgendwie vergeben sind oder nicht, aber das kommt noch, glaube ich.
Auch an dich die Frage, ich habe bei Lydia nach politischen Implikationen gesprochen, die Situation in der Türkei hat sich ja stark verändert, also wirkt sich das aus auf deine Arbeit? Merkt man sozusagen, werden die Zeiten schwieriger für Übersetzungen generell oder siehst dann du noch keine Auswirkungen?
Nein, das würde ich nicht sagen. Die deutsche Literatur in der Türkei wird sehr viel gelesen. Nicht nur in türkischen, sondern auch in deutscher Fassung, denn es sind ungefähr über 30 Universitäten, an denen die deutsche Sprachenliteratur studiert werden, und deswegen ist es sehr leicht, auch an Leser zu kommen. Ja.
Siehst du das Übersetzen als politischen Akt? Man könnte ja sagen, die Übersetzer sind die Fachleute für Verständigung, und im Moment ist es um die Verständigung zwischen der Deutschland und der Türkei schwierig bestellt.
Nein, das würde ich nicht sehen, aber die Vertreterin von Robert Walsh Stiftung hatte gesagt, Sprache und Literatur ist eine Verständigung zwischen den Völkern, ist eine Brücke zwischen den Völkern. Aber wir Übersetzer sind ja nicht nur Übersetzer, wir sind auch sozusagen Wiederverfasser eines Textes, den wir in unsere eigene Kultur dann an den Leser bringen müssen. Und das hat nichts mit Politik zu tun.
Eine weitere Frage an die Runde. Wir öffnen jetzt, wer immer sprechen möchte. Wir haben in unserem Programm einige Bücher kennengelernt, zum Beispiel von Daniel Schreiber, Zu Hause. Wir hatten ein weiteres Buch, Thomas Melle, Die Welt im Rücken. Das hat unserem ganzen Treffen den Titel gegeben. Gestern hat Natascha Wodin den Preis der Leipziger Buchmesse bekommen für dieses Buch. Sie kam aus Mariupol. Das sind Selbstzeugnisse, also sehr persönliche Bücher, die auch Fallgeschichten erzählen, die keine Fiktion eigentlich sind, sondern Fallgeschichten, Bekenntnisliteratur, um es mal so zu nennen. Ist das besonders gut vermittelbar im Ausland als allgemein menschliche Themen, oder würde man sagen, Wir wollen erfundene Geschichten, wir wollen fantasievoll erzählte Literatur haben mit Spannung und so weiter. Also wie sieht das aus? Wer möchte dazu was sagen?
Sascha Batianis Buch und was hat das mit mir zu tun, heißt das Buch, glaube ich.
Du musst ein bisschen näher ran.
Achso. Sascha Batianis und was hat das mit mir zu tun?
Das ist ein Schweizer Buch.
Ein Schweizer Buch, hat aber sehr viel mit ungarischer Geschichte zu tun. Das Buch wurde in Ungarn natürlich ins Ungarische übersetzt und rausgegeben. Es hat natürlich wegen Ungarnbezügen auch für uns ungarische Leser von Belang und auch mit Interesse verfolgt. Also ich glaube, du hast es Bekenntnisliteratur oder eben Memoir, kann man es auch sagen. Memoir im allgemeinen Sinne, wenn diese Bücher so verstanden werden, sind schon durchaus, zumindest in Ungarn, gerne gelesen. Sei Geschichte durch individuelle Geschichten erzählt zu bekommen, sind immer, glaube ich, faszinierend. Ich würde jetzt Fiktion und Non-Fiktion nicht irgendwie miteinander vergleichen, das wäre auch nicht gerecht, aber schon, es ist schon, im Memoir ist immer, ich glaube, es ist immer sehr faszinierend. Die Bücher, die wir zu hören und die Autoren, die wir zu sehen bekommen haben, sind auch teilweise total spannend, aber es ist mir immer ein Rätsel, wirklich, auch als Übersetzerin aus dem Deutschen, was ankommt und was nicht. Ein gutes und trauriges, für mich etwas trauriges Beispiel ist zum Beispiel Theresia Mora, die Sie wahrscheinlich alle kennen. Eine großartige Autorin. Ich bin Übersetzerin von Theresia Mora und bin wirklich sehr beeindruckt von ihren Sachen. Und ich war von Anfang an davon überzeugt, dass wenn irgendjemand aus dem deutschsprachigen Raum, aus der deutschsprachigen Literatur in Ungarn ankommen würde, dann ist sie ja diejenige, die für uns Ungarn von Belang ist. Und sie wird halt nicht so wahrgenommen, wie ich mir das gehofft habe. Und woran das liegt? Tolle Literatur, tolle Sprache, überhaupt nicht langweilig, vielleicht etwas schwer, etwas schwierig, aber es lohnt sich ja, die Mühe, also, und trotzdem wenig Rezeption. Da bin ich ratlos. Ich mache meine Sache und hoffe, dass es irgendwann doch irgendwie den Durchbruch gibt.
Vielleicht die Frage an dich. Es gibt ja nun viele türkische Autoren, also deutschsprachige Autoren mit türkischer Herkunft. Feridun Saymoglu. Auf dieser Messe ist ein Debüt, Fatma Aydemir, sehr im Gespräch. Du selbst hast eine Autorin,
Yadekara habe ich genannt, die Yadekara. War letztens im Kolloquium.
Sind die interessant für das türkische Publikum oder haben die es besonders schwer?
Feridun Saymoglu ist sehr bekannt in der Türkei auch, wegen seiner Vorlesungen und wegen seiner Bücher und Schriften. Kanakensprach war ja auch, wurde sehr diskutiert, auch in Deutschland. Yadekara ist sehr beliebt, auch sie hat auch Lesungen an den Unis gemacht. Letztes Jahr war sie, glaube ich, in Erzurum, das ist 2 Stunden entfernt von meinem Ort, wo ich jetzt gerade lebe. Es gibt auch sehr viele türkischstämmige Autoren, die nur Deutsch schreiben und die werden dann auch ins Türkische übersetzt. Und ich glaube, dass auch die Leserschaft in der Türkei an den Erzählungen interessiert sind, die in Deutschland von türkischstämmigen Autoren geschrieben werden. Die junge Autorin, Aydemir hieß sie, glaube ich, ja, die hatten wir ja schon im Kolloquium ein bisschen durchgesprochen. Ich weiß es nicht, ob sie jetzt viel gelesen wird oder nicht. Ich hoffe es.
Sie muss ja erstmal übersetzt werden, von daher... Wird
die
Antwort,
die zu übersetzen ist bisschen war, also wird ein bisschen schwer.
Das wird schwierig, ja. Bei euch Eindrücke aus dieser Woche, Autoren, die euch besonders gefallen oder irgendwie interessiert oder beeindruckt haben. Isabella.
Ich spreche einfach mal so. Also zum Beispiel das Buch von Thomas Melle hat mich natürlich sehr beeindruckt. Er wurde schon ins Italienische übersetzt.
Die Welt im Rücken ist schon übersetzt?
Nein. Also sein voriges Buch, 3000 Euro wurde übersetzt. Also ich kann mir gut vorstellen, dass auch also der Verlag, dass das Buch, den Roman, also die Novelle übersetzt hat, wird auch dieses Buch übersetzen.
Das ist ein Buch über
ganz anders,
genau, über eine bipolare Störung und es ist sozusagen aber auch literarisch gestaltet und sozusagen ein Einblick und ermöglicht und sozusagen, das war ja auch unsere Diskussion mit dem Autor, dass es einem sozusagen eine Krankheit deutlich macht und eigentlich auch Empathie dann irgendwie für die Leute, die von sowas betroffen sind, ermöglicht.
Ja, genau, also das ist auf jeden Fall ein universales Thema, also bestimmt würde auch ein italienisches Publikum interessieren. Und auch das Essay von Schreiber zu Hause, das ist auf jeden Fall also wieder ein Thema, das in Italien im Moment sehr heikel ist. Was heißt zu Hause? Es gibt viele Leute, die so ankommen und kein Zuhause mehr haben. Also ich denke, es ist auch, also gerade jetzt politisch, auch ein politisches Thema. Das ist, es lohnt sich vielleicht, das auch mal anzusprechen.
Mhm. Mir hat Lukas Berfus sehr gut gefallen. Und also ich habe jetzt 2 Bücher von ihm. Und ich will mal hoffen, dass etwas klappt. Ich habe schon mit der schweizerischen Literatur gut gefallen. Das sind auch Romane. Ich mag das irgendwie lieber. Ich arbeite auch an der Uni und habe auch in meiner Freizeit jetzt kein bestimmtes Bock dazu, Essays zu übersetzen. Die werden aber ganz populär in Kanada, die Essays und Non-Fiction allgemein. Das ist eine Antwort für die vorherige Frage. Ja.
Eine gute Nachricht für die Schweizer. Was hat dich so besonders beeindruckt jetzt die letzten Tage?
Ich wollte eigentlich Madeleine beistimmen und auch Lukas Berfussens Buch Haggard erwähnen. Ich glaube, stilistisch und sprachlich ist das ein höchst interessantes Buch. Und inhaltlich ist das so universell, dass das könnte dann das Publikum auch in Israel interessieren. Ich habe dann später entdeckt, dass sein vorheriges Buch 100 Tage, das in Ruanda stattfindet, schon ins Hebräisch übersetzt ist. Wahrscheinlich kein großer Erfolg war. Vielleicht wegen des Inhalts. Aber dieser neue Roman jetzt in der Schweiz, so mit ein Mann folgt einer Frau ohne irgendwelche Gründe dafür, also das könnte doch gelingen. Ich hoffte, er wird jetzt bei der Messe den Preis bekommen, aber das hat sich dann nicht das hat sich nicht gelungen.
Lukas Berfuss wird noch andere Preise bekommen. So viel möchte ich prophezeien an dieser Stelle. Ich würde jetzt vorschlagen, dass wir Fragen aus dem Publikum zulassen. Wir haben doch bestimmt ein Mikro fürs Publikum und vielleicht hat der ein oder andere eine Frage an unsere Gäste. Da ist eine Frage.
Sie haben gesagt, dass Sie mehrfach auch Kinderliteratur übersetzen. Was wird übersetzt ins Kanadische, Englisch oder ins Italienische?
Also ich persönlich habe ich so ein paar Jugendromane übersetzt. In dem Fall war es so eine besondere Situation, denn der Verlag hatte so eine kleine Gruppe von Übersetzern so angestellt und jeder war für eine Sprache zuständig und wir sollten auch tatsächlich als Talent Scout tätig sein, also den Markt so ein bisschen erforschen und Vorschläge machen und also für eine Schullektüre. Das waren jetzt, also es war ein bisschen gezielter, es sollten Geschichte auch so mit ein bisschen, ja, die sich irgendwie...
Sagst du vielleicht die Autoren?
Wie den Autoren? Ja, also Freak City ist der eine Roman, also es ist nicht so ganz neu, von Katrin Schrocke. Das ist eine tolle Geschichte über eine Liebesgeschichte zwischen einem Jungen und einem gehörlosen Mädchen, aber auch ein bisschen so ironisch erzählt. Und der andere war so... Das ist von einem österreichischen Autorin, Rosemarie Eichinger. Alles dreht sich, heißt der Roman. Und es war deswegen interessant, weil es also darin so diese drei Jugendliche sich auch mit Medien, mit den neuen Technologien, also sich versuchen, ein bisschen die Welt zu verändern. Die Hauptfigur, die Protagonistin, ist so, hat eine Krankheit. Und deswegen meint, sie hat jetzt nicht mehr vielleicht so viel Zeit und muss etwas Wichtiges machen. Also ein bisschen ja auch gegen Ungerechtigkeit kämpfen. Also sie waren jetzt Geschichte mit einer Botschaft sozusagen. Ja,
und ich habe ein Buch für ganz junge Kinder da übersetzt. Das ist von Lili Larange bei Jacobi und Stuart erhältlich. Hier, ich habe das gestern gekauft. Ich hatte das Buch nie echt in der Hand gehabt, nur per PDF bekommen. Ich habe das ins Englisch übersetzt. Auf Deutsch heißt der Titel Ich groß, du klein und auf Englisch Me Tall, You Small. Und ich habe auch festgestellt, da diese Woche das Jesper Festin das ins Schwedisch übersetzt hat. Also das scheint ein Buch zu sein und eine Autorin zu sein, die sehr viel übersetzt wird. Also und das Buch auf Englisch, das wird in Kanada verkauft, aber auch in den USA, glaube ich. Ja, ist gerade rausgekommen.
Ich würde mich auch gerne dann anschließen, weil ich den Eindruck habe, dass ich lauter pessimistische Sachen gesagt habe, was die Situation in Ungarn angeht. Und danke für Ihre Frage, weil es ist so, dass Kinder- und Jugendliteratur wird sehr viel aus dem Deutschen ins Ungarische übersetzt und es wird auch sehr viel gelesen. Und ich hatte mal die Ehre, Felix Saltens Bambi neu zu übersetzen, wobei ich Bambi nicht für ein Kinderbuch halte, aber das ist dann ein anderes Thema. Es wird aber als Kinderbuch rezipiert und seitdem bin ich überflutet mit deutschen Kinder- und Jugendliteratur und da bin ich sehr froh darüber. Ich weiß, ein großer Erfolg ist in Ungarn zum Beispiel Margit Auers Die Schule der magischen Tiere. Ich weiß nicht, ob Sie das kennen, eine ganz lange Serie und sehr gut gemacht. Oder eben, was ich jetzt wird frisch, ist gerade in die Druckerei gegangen, Ruth Olschans Buch All die schönen Dinge, ein sehr schöner Jugendroman. Und ich könnte jetzt lange aufzählen, weil es sind sehr viel, recht viele Kinderbücher, die in Ungarn erscheinen.
Ja, Simone. Das Mikro, ja, eine Frage an die sechs Kolleginnen und Kollegen. Unsere Arbeit ist meistens traurig, einsam, isoliert. Meine Frage betrifft Vernetzung. Wie sich die Übersetzerinnen in den jeweiligen Ländern vernetzen und wenn sie überhaupt vernetzt sind. Danke.
Harel?
Ja, also bei uns gibt es nicht so viele Übersetzer aus dem Deutschen. Die meisten kenne ich schon persönlich, glaube ich, und dank eigentlich dem LCB. Also es gibt fast jede zwei Jahre eine Vice Versa Werkstatt, wo Übersetzer in beide Richtungen, Hebräisch Deutsch und Deutsch Hebräisch, sich treffen und zusammen Textarbeit machen. Und dadurch habe ich dann einige meiner Kollegen und Kolleginnen kennengelernt und das ist dann echt gut. Wir bleiben im Kontakt, auch beruflich und wenn man dann auch die Kollegen aus der anderen Sprachrichtung kennenlernt, dann kann man sich immer gut mit deutschen Muttersprachlern sich beraten. Das hilft enorm.
Bei uns in der Türkei gibt es eigentlich keinen Übersetzungsverein, der sich hauptsächlich für die literarische Übersetzung aus dem Deutschen oder aus dem Englischen oder eine andere Sprache dann eingibt. Aber ich bin auch, oder ich war bis zuletzt auch im Vorstand des türkischen Germanistenvereins und da diskutieren wir sowieso über die Übersetzungen, die in der Türkei gemacht werden und auch über die Unterstützung der Übersetzung überhaupt in der Türkei. Und da sind auch sehr viele Mitglieder aus dem akademischen Bereich, wo auch viele Übersetzer dann auch die Chance bekommen, zu sehen, was wird unterstützt, was wird übersetzt. Es gibt auch ein kleines Zeitschrift, der in alle drei Monate mal rauskommt in der Türkei, über die Germanistik in der Türkei. So geht's einfach, ja.
Madeleine.
Ja, bei uns gibt es einen Verein. Ich bin eigentlich Präsidentin des Vereins.
Und uneigentlich auch, oder?
Ja, für, also das ist nur für literarische Übersetzer. Es ist immerhin ziemlich schwierig, die Übersetzer zusammenzubringen, weil Kanada so groß ist. In Montreal gibt es viele Aktivitäten. Wir versuchen in Ontario Aktivitäten zu halten und auch in den Ostprovinzen, die wir die Maritimen nennen. Aber an der Westküste haben wir echt Probleme, Veranstaltungen zu halten. Immerhin gibt es mehrere, die auch Deutsch können. Und das wissen wir von der Webseite. Wir haben eine neue Webseite, wenn ihr wollt. Das ist attlc-ltac.org.
Nochmal zum Mitschreiben. Also,
attlc-ltac.org.
Okay.
Werbung.
Ja.
Ich bin, also in Italien gibt es einen Verein, das für Übersetzer, und das ist so, das wäre das italienische Pendant zum VDÜ. Das vielleicht in kleinerer Masse. Aber es war tatsächlich so, dass als ich meine erste Übersetzung gemacht habe oder den Vertrag abgeschlossen habe, es gab da Schwierigkeiten, etwas stimmte nicht. Und ich konnte also gerade durch diesen Verein so meine Probleme lösen. Es ist ein bisschen komisch, denn ich hatte auch einen Übersetzerkurs belegt, aber im Rahmen dieses Kurses wurden solche Fragen überhaupt nicht besprochen. Was für Verträge, was sind die Rahmenbedingungen, also konkret wirklich. Also durch den Verein hatte ich wirklich die Möglichkeit, auch diesen Aspekt kennenzulernen. Der Verein heißt Strade und wurde also 2012 gegründet. Und letztes Jahr hat sich einem größeren, also Gewerkschaft angeschlossen, also CGL heißt das in Italien, und dadurch hoffen wir auch ein bisschen mehr Stimme zu haben, also ein bisschen mehr auch die Politik zu beeinflussen, soweit wie es geht. Aber etwas wurde schon erreicht, also wir haben einen Normvertrag angestellt, das heißt, das ist natürlich nicht verbindlich, aber zumindest haben Übersetzer einen Modellvertrag. Und sie können es zumindest versuchen, das den Verlegern vorzuschlagen. Und manchmal gelingt es das auch. Dann gibt die Gewerkschaft so Steuerberatung, so genau rechtliche Beratung. Es gibt eine zusätzliche Versicherungskasse. Und wir sind so vernetzt mit einer Mailingliste. Es wird natürlich viel diskutiert und wir sind auch nicht so viele. Also ich glaube, wir sind jetzt 125. So. Aber immerhin, es ist, also ich finde es sehr wichtig. Und gerade auch bei solcher Veranstaltungen kommen immer wieder solche Fragen von Seiten der Übersetzer, dass es so manchmal, wenn man nicht vernetzt ist, ist es wirklich eine einsame Arbeit. Aber auch durch einfach Mailinglist, Kontakte, die solche Treffen, es kann man schon eine kritische Masse vielleicht irgendwie, oder zumindest ein Bewusstsein auch von Übersetzen als Arbeit. Es ist nicht nur ein Hobby. Muss man auch verdienen und ja, irgendwie so.
Ja, so eine Gewerkschaft wünsche ich mir auch für die Übersetzer. Wir sind schon vernetzt, auch zerstritten manchmal. In Ungarn ist es so, wenn man sich drei treffen, dann gründen sie einen Verein und dann kommt ein Vierter dazu und will einen Gegenverein gründen. So ist es in Ungarn. Aber trotzdem, nein, es ist wirklich, es besteht ein, ich fühle mich auch mitverantwortlich für den ungarischen Übersetzerverein, weil ich Gründungsmitglied bin und war auch im Vorstand lange Jahre. Und wir haben versucht, auch politisch aktiver zu werden. Während der dritten Orban-Regierung haben wir schon die Tendenz gesehen, dass die Mehrzahl unserer Kollegen schon ziemlich oppositionell eingestellt war und ist. Und haben wir versucht, zu einer zivilen Bewegung anzuschließen. Aber da mussten wir einsehen, dass wir Kollegen haben, die eben nicht unsere Meinung teilen. Und da wir schon ein fachlicher Verein sind, können wir uns nicht leisten, dass wir aus politischen Gründen dann auch wieder zersplittern. Und deswegen sind wir dann dabei geblieben, dass wir wirklich nur uns auf unser Fach konzentrieren. Wir veranstalten Seminare. Also einmal haben wir ein Übersetzerseminar. Übrigens, die Idee habe ich von Wolfenbüttel gestohlen. Also der Deutsche Übersetzerverein veranstaltet jedes Jahr ein sehr schönes Seminar für Übersetzer. Da wurde ich einmal eingeladen. Und es hat mir so gefallen, dass ich das sofort umsetzen wollte. Und das machen wir auch seit 2010, jedes Jahr so ein Übersetzerwochenende, wo wir einfach zusammen sind, Seminare halten und über Texte reden und über Autoren reden. Das ist einfach herrlich. Also ja, Streit und Solidarität ständig.
Ich wollte noch was dazu sagen, dass es gerade ja das deutsche Beispiel sehr inspirierend ist. Also ein Ziel von Strade der Gewerkschaft ist auch so ein Übersetzerfonds zu schaffen, das in Italien noch nicht existiert leider. Also ja, hochkarätige Texte tun sich schwer auf dem Markt und brauchen tatsächlich ein bisschen Unterstützung. Das ist ein großes Ziel. Also Mindesttarife, also das sind auch Themen. Und ich denke, also gute Praxis kann man sehr gut hier gerade in Deutschland lernen, aber nicht nur. Also deswegen ist der Austausch auch auf einem internationalen Ebene sehr wichtig.
Die zentralen Jobs des Übersetzerfonds sind Stipendien vergeben, Fortbildung anbieten und Veranstaltungen oder überhaupt das Übersetzen sichtbar machen, sozusagen. Das sind die Kernpunkte unserer Arbeit und da ist natürlich überall auf der Welt noch viel zu tun. Sie hatten noch eine Frage.
Sie sprachen ja gerade von inspirierenden Situationen. Es gibt ja in Deutschland ein sehr inspirierendes Muster, nämlich Günter Grass. Der Günter Grass, der hat ja übersetzte Seminare gemacht. Er hat ja seinem Japaner erklärt, was das Kaschubisch, dieser Dialekt Kaschubisch wohl in Japanisch sein könnte. Er hat in der Küche gestanden, hat gekocht und dann haben die sich an die Kapiteln rangemacht. Es gibt darüber auch ein sehr schönes Buch, ich weiß nicht, in welchem Verlag. Ich nehme an, das hat damals Luchterhand bezahlt, als Grass noch bei Luft für Luchterhand gearbeitet hat. Gibt es in Ihren Ländern auch oder wird sowas angestrebt? Das würde mich interessieren.
Es gibt ein berühmtes Kochbuch von Übersetzern für Übersetzer. Das hat den schönen Titel Über Seezungen.
Ja, natürlich kenne ich mich besser aus mit dem, was hier in Deutschland gerade für Übersetzer gemacht wird. Denn ich übersetze aus dem Deutschen ins Italienische. Ich glaube, aber bin mir auch ziemlich sicher, dass für Übersetzer aus dem Italienischen sowas nicht gibt. Es gibt eine Casa delle Traduzioni, Übersetzungshaus in Rom, aber Förderungen, solche Treffen, Veranstaltungen gibt es.
Vielleicht füge ich da was hinzu. Es gibt in Kanada eine Residenz für literarische Übersetzer jeden Juni in Banff in Alberta. Und das ist ein bisschen wie diese Woche hier am LCB. Also da hat man die Chance, gleichzeitig an einem Projekt zu arbeiten, 3 Wochen lang, ohne kochen zu müssen, ohne putzen zu müssen. Und da hat man auch jede Woche mehrere Seminare oder Gelegenheiten zusammenzusprechen und über die Probleme zu sprechen. Und normalerweise sind da 15 Übersetzer aus der ganzen Welt, die verschiedene Sprachkombinationen haben. Ich habe das 2-mal gemacht und das ist richtig ein Traum. Also wenn einer von euch diese Gelegenheit hat, bitte. Da ist die Frist leider vorbei. Das ist bis Mitte Februar, muss man sich anmelden.
Banff, ein Traum. Es gibt nur ein Problem, die Grizzlybären, habe ich gehört.
Es stimmt aber.
Man muss aufpassen und bestimmte Verhaltensregeln genau beachten. Es ist 12 Uhr, es ist Eva Lüdi-Koggen steht vor der Tür. Sie ist die Preisträgerin des Preises der Leipziger Buchmesse im Übersetzungsbereich. Sie wird jetzt das Podium mit Jürgen Dormagen betreten und auch da werden Sie viel Vergnügen haben. Bleiben Sie bitte sitzen und hören Sie zu. Also wir bedanken uns für die Aufmerksamkeit.
Danke fürs Zuhören. Wir sehen uns auf der nächsten Leipziger Buchmesse.